Ich darf jetzt Professor Jörg Weber vorstellen, der auch eine sehr interessante Karriere hat, von Linz, wo er den Facharzt gemacht hat, zur Charité, wo er habilitiert hat und sich dann als Experte für Infektionskrankheiten erwiesen hat. Und er ist jetzt Chef in Klagenfurt am Klinikum Wörthersee. Für uns Neurologen ist die Borreliose ein fester Bestandteil unserer Sprechstunde, denn alles, was unklar ist, ist wahrscheinlich eine Borreliose und man kommt da sehr ins Schwitzen, das anzunehmen, abzulehnen, bis auf wenige sehr charakteristische Fälle. Ich habe Jörg gebeten, uns versuchen, ein bisschen Klarheit in die Linien der Neurologie zu bringen und freue mich, dass du gekommen bist.
Ja, vielen Dank, lieber Wolfgang, danke für die Einladung, auch an die Kollegin Volz, auch danke an meinen Vorredner, der schon eine ganze Reihe der epidemiologischen Daten sozusagen mir abgenommen hat. Wenn man über die Borreliose und insbesondere über die Neuroborreliose spricht in Wien, glaube ich, sollte man ganz kurz zwei Namen erwähnen. Der eine ist Gerold Stanek, der hier sehr lange tätig war und noch immer tätig ist, der ganz wesentlich in der Charakterisierung der Labordiagnostik hier einen Beitrag geleistet hat. Und der zweite ist Wolfgang Christofferitsch, der einer der Neurologen gewesen oder ist oder damals in seiner aktiven Form gewesen ist, der vor über 30 Jahren die Schlüsselsymptome dieser Erkrankung in Europa beschrieben hat. Und ich habe mir gedacht, mit dieser kleinen Anerkennung möchte ich kurz beginnen. Kurz, wie ist die Klinik der Neuroborreliose? Die ist gekennzeichnet durch sehr oft eine faciale Parese, die gegebenenfalls beidseits auftritt. Das sollte schon immer das Rotlicht sozusagen anstellen. Durch eine Polyradikulitis, das Banwart-Syndrom mit einer typischen nächtlich betonten Schmerzcharakteristik und mit einer subakuten Meningitis. Diese subakute Meningitis ist bei Kindern deutlich häufiger wie bei Erwachsenen, wird bei Erwachsenen oft gar nicht sozusagen so erlebt. Seltener sieht man auch ein myositisches Bild und selten sind unterschiedliche neurologische Komplikationen wie die Querschnittsmyelitis. Die Differentialdiagnosen habe ich hier einmal so aufgeführt, an die man denken soll. Also nicht jede dieser Erkrankungen ist automatisch eine Neuroborreliose, aber im Prinzip ist es sozusagen die differentialdiagnostische Abwägung, die man hier treffen muss. So, next muss ich jetzt drücken. So. Insbesondere in den letzten Jahren hat sich Slowenien hervorgetan, das wurde schon von meinen Vorrednern auch kurz angesprochen, sind eine Reihe von interessanten Erkrankungen, interessanten Studien zu dieser Erkrankung erschienen. Und ich bleibe jetzt hier einmal auf der Neurologie und werde mich jetzt nicht sozusagen noch einmal zurück in die Dermatologie wagen, das ist ja nicht mein Fachgebiet. Und was man hier sieht, ist eine zeitliche Aufteilung der klassischen Symptome und da sieht man, die meningeale Reizung ist nur am Anfang, sie ist auch nicht die häufigste und diese meningealen Zeichen verschwinden natürlich über die Zeit und haben eine sehr, sehr gute Prognose, das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, es gibt Patienten, die sich früh auch mit einer Parese manifestieren, das ist eine sehr seltene Manifestation einer Neuroborreliose, diese unterscheidet sich aber fast von allen anderen, wenn sie bestehen bleibt, dann hat sie eine relativ schlechte Prognose, das ist eine prospektive Kohortenstudie hier aus Slowenien und das ist de facto aber auch nur ein Patient von, glaube ich, 70 Untersuchten. Ganz typisch ist die periphere Facialis-Parese, die ich schon erwähnt habe, die auch im Prinzip eine sehr gute Prognose hat und es gibt auch eine Reihe von eher untypischen Symptomen, die auftreten, wie zum Beispiel ein Tremor, den man jetzt nicht primär mit einer Meningitis oder Meningoenzephalitis oder einer ZNS-Beteiligung assoziieren würde. Gut, wenn man dann ein bisschen ins Detail schaut, dann sind eine ganze Reihe von Dingen beschrieben und die sind mir jetzt kurz wichtig, die zu erwähnen. Der radikuläre Schmerz im Rahmen des Banwart-Syndroms, den habe ich beschrieben. Der Kopfschmerz ist typische meningitische Manifestation, wie gesagt, bei Kindern häufiger als bei Erwachsenen. Auf die möchte ich jetzt nicht hinweisen, aber also untypische Symptome, ich sage jetzt einmal relativ untypische, wie eben die Schlafstörung, oft schmerzassoziiert, wird oft übersehen. Das ist einmal die schlechte Nachricht, dass das wo ist mein Pfeil hier, dass es das gibt. Aber was man ganz klar sieht, und das ist die Stärke dieser Studie, über die Zeit geht es immer wieder runter auf Normalniveau. Also diese Erkrankung hat in Bezug auf die meisten Symptome eine sehr, sehr gute Prognose. Auch die Fatigue, die uns dann oft hinten nach sozusagen beschäftigt und die eine ganz wichtige Diskussion ist, gibt es am Anfang sehr, sehr häufig, dann bleibt es, dann geht sie deutlich zurück und irgendwann mal kommt es wieder, aber im Prinzip ist es eine vorübergehende Erkrankung, wenn sie korrekt therapiert ist, die eine gute Prognose hat, aber darüber werde ich ganz kurz noch einmal reflektieren. Grundsätzlich unterscheidet man aus der Neurologie eher heraus eine frühe Neuroborreliose, das ist eigentlich typischerweise das, das man sieht, und eine späte Neuroborreliose, auch als chronische Neuroborreliose bezeichnet, das ist eine Erkrankung, die man heute sehr selten sieht, sollte man auch nicht mehr sehen. Die meisten Patienten sollten letztlich vorzeitig therapiert werden. Und da gibt es immer dann diese Frage, gibt es dazu etwas wie eine chronische Enzephalomyelitis? Sie sehen möglicherweise unter 2% der Fälle, und da ist eine große Verwirrung drinnen, weil früher, wo man diese Erkrankung charakterisiert hat, das ist de facto 30 Jahre her, die diagnostischen Tools anders waren wie heute, und oft hat man nur Antikörper, die da zur Diagnose verwendet, und daher ist da eine gewisse Unschärfe drinnen. Ich selbst muss ehrlicherweise sagen, chronische Neuroborreliosen gibt es, aber das ist nicht die Regel und ist eigentlich nicht was, was uns tatsächlich klinisch beschäftigt. Nun, wie diagnostiziert man sie? Das erste ist, es gibt sozusagen drei Kriterien. Das erste ist die sichere Neuroborreliose. Das ist die typische Klinik, die wir besprochen haben. Das ist die positive Serologie plus eine lymphozytäre Liquorpleozytose und in irgendeiner Weise einen direkten oder indirekten Erregernachweis. Typischerweise ist es nicht die PCR oder der kulturelle Nachweis, der gelingt, wenn man das macht in der Frühphase, sondern in der klinischen Praxis ist es der spezifische Antikörperindex, der in Liquor dann positiv ist. Ergänzen kann man das mit einer Chemokin-Untersuchung, mit einem CXCL13, und wenn das eben über 1000 Pikogramm pro Milliliter ist, ist es nicht spezifisch, aber sensitiv in Zusammenschau mit der Klinik. Das ist die sichere Neuroborreliose. Wahrscheinlich ist sie dann, wenn man das alles oben hat, aber eben ohne den direkten oder indirekten Erregernachweis, dort wird man schon sozusagen unsicherer. Und dann gibt es die mögliche Neuroborreliose, über die diskutiert man sehr, sehr oft. Das ist zwar die typische Klinik und die positive Serologie, allerdings der fehlende Liquor oder der Liquor ist nicht durchgeführt. Und in diesem Zusammenhang weise ich immer wieder darauf hin, wenn man sich sozusagen in dieser Gruppe der Möglichen befindet, sollte man auch die anderen Differentialdiagnosen, die ich zuerst angesprochen habe, noch einmal ganz ernsthaft ins Auge fassen. So, ich habe es unten nur ganz kurz angeführt, auch alte Daten, das ist immer das Schreckgespenst des Neurologen, wir haben es auch in der Diskussion zuvor schon gehört, gibt es sozusagen eine Enzephalitis oder eine Meningitis ohne Leukozyten im Liquor? Die Antwort, die schlechte Nachricht ist, ja, das gibt es, insbesondere in der Frühphase von Erkrankungen. Wir haben es zuerst eben beim Zoster diskutiert, das gibt es da auch. Es sind allerdings nur sehr, sehr wenige Fälle beschrieben, wo dieses Bild so auftritt, und meistens hilft die Nachpunktion, um diese Schwierigkeit zu klären. Ein ganz kurzes Wort noch zu neueren, und das ist faktisch jetzt in etwa vor 8 oder 10 Jahren in die Klinik gekommen, dass man zusätzlich noch, insbesondere in der frühen Phase, wo man eben auf diesen Antikörper, die da oft einfach erwartet, weil es im Labor ein bisschen dauert, bis der vorliegt, da möchte man trotzdem nur einen Zusatzparameter haben. Einer dieser Zusatzparameter bei der Neuroborreliose ist das Chemokin CXCL13, das, wie man hier sieht, eine sehr hohe Sensitivität und auch eine sehr hohe Spezifität hat und auch in Bezug auf positiv und negativ prädiktiven Wert eine sehr gute Untersuchung ist. Aber sie man glaubt also, dass aufgrund dieser Zahlen sie sehr spezifisch ist. Spezifisch ist sie nicht, sondern sie ist spezifisch für eine ZNS-Infektion. Das kann auch durchaus bei einer anderen lymphozytären Meningoenzephalitis auftreten und immer nur in Zusammenschau mit der Klinik zu bewerten. Welchen Stellenwert hat die Bildgebung? Das ist eine ganz wesentliche Frage, weil ich erlebe es mindestens 5-mal im Jahr, dass irgendjemand zu mir kommt, mir ein MRT-Bild zeigt und einen Befund aus der Tasche kramt, wo drinnen steht, diese Veränderungen sind die Folge einer Neuroborreliose. Es gibt aktuelle Arbeiten dazu und die zeigen ein Sammelsurium von unterschiedlichen Befunden, die hier aufgeführt sind, die alle nicht spezifisch sind. Es gibt unterschiedliche Manifestationen. Hier zum Beispiel zeige ich Ihnen eine Myelitis, aber hier auch immer wieder auf die Differentialdiagnose achten und das Abgrenzen gegenüber anderen Erkrankungsbildern. Aber es gibt nicht den typischen Bild einer Borreliose im Liquor. Das gibt in der Bildgebung, das gibt es zum Glück nicht und wird es auch, glaube ich, in Hinkunft nicht geben. Jeder, der klinisch tätig ist, der kennt diese Patienten, insbesondere in fortgeschrittenen Stadien, da werde ich nachher noch ein paar Worte sagen dazu, die mit einer ganzen Reihe von Tests kommen, gibt es fast einen Wildwuchs. Und zum Glück hat man sich in der letzten DGN-Leitlinie, wo auch die Österreicher beteiligt sind, dazu entschieden, das war übrigens eine Leitlinie, die ist rezent, aus dem Jahr 2018, ist erstens eine der wenigen Leitlinien über diese gerichtliche Auseinandersetzung gab, die man dann zum Glück wohlwollend beenden konnte. Aber man hat sich auch zu einigen Schritten entschieden, die ich für absolut notwendig halte. Und eines davon ist, dass man eine Liste von diagnostischen Tests aufgenommen hat, die ich hier aufführe, die ungeeignet sind, weil sie nicht validiert sind. Es gibt aber in ganz Europa Labore, die das anbieten. Es gibt überall Leute, die das ganz aktiv hinschicken. Wie gesagt, wissenschaftlich nicht validierte Tests, die dienen in erster Linie den Testanbietern, niemals den Patienten und sind, ich glaube, man kann es durchaus so sagen, Geschäftemacherei. Und ich glaube, das sollte man immer im Auge haben. So, über die Therapie haben wir schon gehört. Die Therapie der Neuroborreliose ist letztlich relativ trivial. Es ist bei schweren Verläufen Ceftriaxon 2 Gramm pro Tag. Das gibt man IV. Das hat den großen Nachteil, dass man den Patienten sehr lange sozusagen ans Krankenhaus bindet, was de facto unnotwendig ist. Die Doxycyclingabe in der Neurologie ist 2 bis 3 mal 100 Milligramm, wobei die Standarddosis heute 200 Milligramm ist. Und wenn man späte Neuroborreliosen behandelt, die es ganz selten nur gibt, dann neigt man eher zu einer höheren Dosis, aber das ist wissenschaftlich nicht gut untersucht. Die Therapiedauer ist standardmäßig mittlerweile 2 Wochen. Es gibt einzelne Autoren, die sagen, 3 Wochen haben einen gewissen Vorteil. Gegen diese Therapie mit Doxycyclin gibt es in der Neurologie im Unterschied zur Dermatologie durchaus immer wieder Einwände. Erstens hat man das Gefühl, dass man, wenn man das IV gibt, dass man es besser kontrollieren kann. Das Zweite ist, Doxycycline gehen zwar in das ZNS, sind aber insbesondere mit Milchprodukten aktiv sozusagen bei der Resorption und man geht dann davon aus, dass da große Schwankungen sind. Das ist aber klinisch irrelevant aus meiner Sicht und ich behandle mittlerweile fast 80% der Patienten mit einem Doxycyclin. Neue Symptome, neuerliche Diagnostik, das ist ganz wichtig, damit man diesen Relapse, der meist kein Relapse, sondern oft eine Neuinfektion ist, klar abgrenzen kann. Ich glaube, das ist was, auf was man immer wieder hinweisen muss. Infektionen induzieren keine Immunität. Das ist auch immer eine der Fragen, die vom Patienten kommen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das sozusagen versteht und dass das auch alle verstehen, vor allem unsere Patienten. Und was auch ganz wichtig ist, was insbesondere in Endemiegebieten tatsächlich ein Thema ist, Reinfektionen sind möglich und ich glaube, sie sind sogar unterschätzt. Darauf hätte ich nur ganz gern sozusagen hier auch noch einmal hingewiesen. Eine der Praxen sozusagen, die es in der Neurologie oder in der Neurologie, in einzelnen Bereichen der Neurologie immer wieder gibt, ist die Frage, ist eine wiederholte oder eine längere Antibiotikatherapie sinnvoll? Dazu gibt es eine Reihe von prospektiven, teilweise wirklich hochkarätigen Studien, ich werde nachher noch eine kurz zeigen, die schlicht und einfach sagen, weder die Wiederholung noch die längere Antibiotikatherapie hat in irgendeiner Weise einen klinischen Effekt. Was passiert ist, dass der Patient auf den potenziellen Nebenwirkungen sitzen bleibt. Das ist alles, was passiert, aber es hat keinen Effekt. Dann noch ein ganz kurzer Punkt. Ich erlaube mir jetzt ganz kurz in die Dermatologie zu gehen und kurz zu wildern, aber das ist eine aktuelle interessante Studie, die die Frage der Phototoxizität bei Tetraziklinen, das wird auch immer wieder vorgebracht, vorwiegend von niedergelassenen Kollegen, ja, das gibt sie, erstens einmal ist das im Wesentlichen eine gutartige Erkrankung und hier aus einer Studie aus der gleichen Gruppe, die ich zuerst gezeigt habe, auch aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft in Slowenien, die zeigen, dass es natürlich eine gewisse Häufigkeit dort gibt, im Juni und im Juli, sozusagen dort, wo die Sonne scheint, interessanterweise dann auch noch einmal sozusagen im Indian Summer, aber insgesamt ist das ein sehr, sehr seltenes und im Wesentlichen gutartige Nebenwirkung, die ja nicht davon abhalten sollte, Doxycycline hier zu geben. Ganz kurz noch einmal die aktuellste Arbeit zur Wiederholung der Antibiotikatherapie bei der Neuroborreliose, die zwischen diesen ganzen Behandlungsgruppen und auch den sehr lange durchgeführten, das muss man sich einmal vorstellen, wie lange man die da behandelt hat, keinerlei Unterschied sieht und daher muss man von denen einfach dramatisch abraten. Nun, die Prognose der Neuroborreliose ist ja eigentlich das, was uns in den täglichen Diskussionen mit unseren Patienten sozusagen beschäftigt. Hier über den Zeitraum von 6 Monaten, von 12 Monaten aufgeführt und was man sieht ist, dass sozusagen die Gruppe derer, die sich völlig erholen, dann irgendwann einmal die dominierende wird und dass eben nur ganz wenige partielle Störungen überbleiben, also zusammengefasst korrekt behandelt hat diese Erkrankung eine extrem gute Prognose. Nun, wir sind trotzdem in einer Diskussion, die uns begleitet und ich erlebe jetzt in verschiedenen Bereichen auch immer wieder ein Déjà-vu-Erlebnis und ich werde ja versuchen, diese zwei Syndrome in irgendeiner Weise zusammenzubringen. Wir haben auf der einen Seite dieses Phänomen der chronischen Neuroborreliose, über das wir schon gesprochen haben. Das ist ganz, ganz selten, möglicherweise unter sozusagen modernen Bedingungen gar nicht mehr gibt. Aber wir kennen alle Patienten, die korrekt behandelt sind und die nachher mit einem Sammelsurium von Beschwerden, die man allerdings durchaus ganz gut ordnen kann, und das ist jetzt mittlerweile auch aufgenommen in die Leitlinie und die Schweizer waren die Ersten, die sozusagen die Existenz eines Post-Treatment-Lyme-Disease-Syndroms mit den Amerikanern quasi anerkannt haben. Und hier sind nur einmal die Kriterien aufgeführt. Das ist erstens diese Fatigue, also die Müdigkeit. Dann gibt es ein Konzentrationsstörungsproblem, dabei eine Kognitionsstörung. Dann die wechselnden Schmerzen, Gelenkschmerzen, gelegentlich Parästhesien. Und die Voraussetzung ist, dass diese Beschwerden neu auftreten oder persistieren länger wie 6 Monate nach sozusagen erfolgreicher antibiotischer Behandlung. Und darüber wird sehr viel diskutiert und wir kennen alle die Patienten, die genau dieses haben. Gibt es das? Gut. In der eigenen Praxis muss ich sagen, ja, es gibt es. Es wird nur von der Anzahl häufig überschätzt. Wir haben es gehört, 15% der Patienten bekommen überhaupt eine Neuroborreliose und von diesen 15% wahrscheinlich 3-5%, die in irgendeiner Weise so ein Residuum zurückbehalten. Also die Häufigkeit wird dort deutlich überschätzt. Schweizer und Amerikaner haben gewisse Kriterien dargelegt, die ich hier kurz aufgeführt habe. Einen Teil davon habe ich schon genannt. Interessant ist, und das führt dann in eine ganz aktuelle Diskussion jetzt über, ist, dass die hier aufgelisteten Beschwerden sich letztlich von der Falldefinition des Chronik-Fatigue-Syndroms nicht wirklich unterscheiden. Und das macht es auch so schwierig, dort dieses Krankheitsbild richtig zuzuordnen. Und das bringt mich faktisch schon nahe des Schlusses und auch in eine ganz aktuelle Diskussion. Wir erleben gerade eine ganz ähnliche Diskussion Und diese ähnliche Diskussion erlegen wir in den Zusammenhang mit dem Post-Covid-Syndrom. Und als Neuroinfektiologe kann ich Ihnen nur sagen, es ist nicht überraschend und wir sehen es immer, dass Erkrankungen, die durch potente immunogene Erreger ausgelöst werden, genauso ein Syndrom hinten haben. Da gehört mit Sicherheit die Borreliose dazu, da gehört Covid möglicherweise auch dazu. Aber was trotzdem diese Erkrankung charakterisiert, dass sie im Wesentlichen eine gute Prognose haben. Und man kann sich durchaus an diese kanadischen Konsensuskriterien für das chronische Fatigue-Syndrom orientieren, den Begriff myalgische Enzephalomyelitis, der heute insbesondere in Bereichen der privaten Medizin immer mehr verwendet wird, der ist schlicht und einfach unsinnig, weil es ist die Meningo- oder das ist die Enzephalomyelitis mit Muskelschmerzen. Das ist einmal per se schon ein gewisser Widerspruch, aber der wesentliche Widerspruch liegt im Wort Enzephalomyelitis, weil genau diese Patienten bei Covid und bei der Borreliose nicht den Nachweis des Zelleinstroms in das zentrale Nervensystem haben und daher dieser Begriff im Prinzip falsch ist. Damit stelle ich nicht die Existenz des CFS in Frage, aber dieses Wording ist schlicht und einfach akademisch nicht korrekt. Es gibt keine geprüfte Therapie dafür, das verbindet diese Erkrankungen auch. Wichtig ist, und das ist ein Begriff, den man durchaus von denen, die sich damit beschäftigen, übernehmen kann, Basing, also sozusagen anpassen an die Möglichkeiten des Patienten, symptomatisch therapieren, wo es geht. Da wird immer diese Schlafstörung, an die muss man immer denken, die wird oft übersehen und auch nicht therapiert. Und wichtig ist, glaube ich, dass man keine Antibiose in diesem Zusammenhang verwendet, weil die schlicht und einfach nichts bringt. Und damit bin ich auch schon am Ende. Ich würde es kurz zusammenfassen. Sichere Diagnose durch Klinik und Liquor. Ich glaube, das kann man so sagen. Die Prognose nach antibiotischer Therapie ist gut. Eine wiederholte und verlängerte Antibiotikatherapie bleibt ohne Wirkung, sollte man dem Patienten auch nicht anbieten, er bleibt nur auf den Nebenwirkungen sitzen. Eine kritische diagnostische Zuordnung des Post-Treatment-Lyme-Disease-Syndroms halte ich für vernünftig. Symptome behandeln, auf den Patienten zugehen und ihn verstehen und ihn begleiten und ihm sagen, es wird mit der Perspektive von 1-2 Jahren bei fast allen Patienten wieder gut sein. Bei allen, denen ich jetzt die Neuroinfektiologie schmackhaft gemacht habe, mache ich noch Werbung in meiner eigenen oder in unserer eigenen Sache. Wir haben voriges Jahr letztlich das einzige Lehrbuch zur Neuroinfektiologie im deutschen Sprachraum herausgebracht und da drinnen kann man sowohl den Zoster als wie auch die Borreliose nachlesen. In diesem Sinne danke.
Danke, Jörg, für deine klaren Darstellungen. Es gibt ein paar Fragen im Chat, bevor wir zum Auditorium gehen. Die erste Frage ist, oder die letzte Frage ist, wie lassen sich Phänomene wie POTS oder autonome Dysfunktionen als Folge von Infektionskrankheiten erklären und welche Rolle spielt da dabei das Immunsystem?
Das ist eine interessante Frage. Es gibt also das POTS ist ja im Zusammenhang mit diesem Chronik-Fatigue-Syndrom ja beschrieben als Tachykardie-Syndrom und das, in Wirklichkeit kann man es mit einem Beta-Blocker symptomatisch behandeln. Es gibt von Dieter Volk in Berlin interessanterweise, und den halte ich für, erstens einmal ist er ein sehr guter Immunologe, ich habe mit ihm das eine oder andere publiziert und die haben Antikörpersets gefunden, die eben an der Vasoregulation beteiligt sind. Das sind aber sehr präliminäre Ergebnisse. Und was ich sehr interessant halte in diesem Zusammenhang ist, dass da keine Follow-up-Literatur gibt dazu. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass eben Antikörper Induktion durch immunogene Erreger. Da gehört Covid dazu, da gehört die Borreliose dazu. Aber ich glaube, daraus Therapiestrategien, so wie sie gelegentlich in der Leinpresse vorgeschlagen werden, daraus abzuleiten, das ist viel zu früh, weil all die Therapien, die vorgeschlagen sind, sind nebenwirkungsreich und ich kann nur davon abraten.
Okay, das ist so in Development sozusagen, wenn man das so nimmt. Eine weitere Frage, gibt es Erfahrungen zu Reizleitungsstörungen im Gehirn mit auffälligem, aber nicht epilepsieverdächtigen EEG-Befunden mit klinisch rezidivierenden Synkopen bei einer Borreliosen-Infektion? Also ich habe es auch ein bisschen versucht zu interpretieren, Reizleitungsstörungen im Gehirn mit nicht auffälligen, aber nicht epilepsieverdächtigen EEG-Befunden als Hinweis für Synkopen. Ich glaube, es ist von der Technologie schwer zu beantworten.
Ja, ist von der Technologie schwer zu beantworten. Also jetzt einmal primär würde ich sagen, nein, die gibt es nicht. Ja. Es ist ja keine strukturelle Veränderung am Gehirn, die durch eine Neuroborreliose hervorgerufen wird. Es kann natürlich sein, dass dann nachher im Sinne von so einem Post-Treatment-Lyme-Disease-Syndrom ein POTS auftritt. Das halte ich für möglich, das gibt es vereinzelt, aber das ist nicht der Regelfall, so würde ich es einmal sagen. Und ich würde es immer kritisch hinterfragen, weil diese Komplikationen einfach extrem selten sind und man macht sich differenzialdiagnostisch da einfach.
Darf ich dich vielleicht fragen, die Prognose von motorischen Ausfällen, also Facialisparesen, sind die vergleichbar mit einer idiopathischen Facialisparese oder
Prognose an den Extremitäten? Das ist, ist in Wirklichkeit nicht gut untersucht, wenn man es einmal genau betrachtet. Ich finde auch, darum habe ich es bewusst gewählt, diese slowenische Arbeit, weil es immer prospektive Kohorte ist und da ist die Facialisparese führt zu einer Restitutio ad integrum und zwar bei allen Patienten zu 100%. Interessanterweise ist ein Patient dabei, der eine Peroneus-Läsion hatte. Ja, und diese hatte eine schlechte Prognose. Ich habe aber auch die peripheren Paresen in meiner klinischen Praxis, und ich mache das mittlerweile auch eine Zeit, ganz, ganz selten gesehen. Meist hat man andere Ursachen, die man dafür namhaft machen kann. Und in der Literatur findet sich auch kein weiterer Hinweis von dem Signal, das in dieser slowenischen Arbeit ist.
Du lebst ja in einem verseuchten Gebiet. Gibt es Mischinfektionen, Borrelien und FSME?
Mischinfektionen gibt es tatsächlich, die gibt es seit Langem. Ja. Das ist im Prinzip überall dort, wo eben Zecken in wärmeren Gebieten sind, dann sind die koinfiziert. Die Koinfektionsraten kennt man nicht genau, das ist geografisch extrem abhängig. Aber an sowas muss man durchaus einmal denken. Und ich verhalte mich ja so, dass ich sozusagen bei jedem Patienten, wo ich eine Borreliose-Diagnostik mache, wo ich einen begründeten klinischen Verdacht habe auf die Neuroborreliose, immer die FSME mit diagnostisch berücksichtige.
Danke.
Praktisch hat es keine Konsequenz. Und klinisch verlaufen, das wollte ich auch noch sagen, verlauft die FSME, und ich verweise immer auf die ganz triviale Klinik des zweigipfeligen Verlaufs, mit diesem Fieberpeak einfach dramatisch anders von einer Neuroborreliose. Wenn man mit Patienten redet, kann man es meist schon dadurch abgrenzen.
Sie haben da nur, also zumindest die Abduzensparese, haben Sie sowas schon gesehen bei einer Borreliose?
Grundsätzlich gibt es alle Hirnnervenparesen bei Borreliosen, die sind alle kasuistisch beschrieben die muss man einfach sozusagen mit berücksichtigen. Ich sage, je weiter der Hirnnervenausfall vom Facialis entfernt ist, desto mehr muss man über Differentialdiagnosen nachdenken.
Und eine zweite Frage, meine, das CXCL13, also 1000 war bei Ihnen da der Wert, oder?
Ja, 1000 ist in etwa.
Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Also 200, über 200 war das höchste.
Pico.
Aha,
das ist noch hingewiesen.
Okay, ja. Danke.
Darf ich noch was, weil das jetzt gefallen ist, das Stichwort CXCL13, eine rein theoretische Frage. Welche Rolle spielt dieses CXCL13? Ist es spezifisch für die Borreliose oder gibt es auch andere Neuroinfektionen, wo es eine Rolle spielt?
Ich habe es erwähnt, es ist nicht spezifisch für die Neuroborreliose, es kann im Prinzip bei anderen ZNS-Infektionen genauso auftreten, insbesondere solche, die sozusagen gleich charakterisiert sind durch eine lymphozytäre Pleozytose, aber in Zusammenschau mit der Klinik ist es ein sehr, sehr sicherer Parameter. Und wir sehen ja oft, wir haben ja oft an Patienten, wo man an die Neuroborreliose denken, weil er eben typische Kliniker, der hat Bandwatt-Syndrom mit heftigen nächtlichen Schmerzen. Er hat ein positives IgG, er hat ein negatives IgM und er berichtet über keinen Zeckenstich. Und genau bei diesen Patienten hilft Ihnen das CXCL13.
Darf ich noch eine ganz böse Frage zum Abschluss stellen? Polyneuropathie und Borreliose?
Naja, ich würde jetzt mal sagen, es war nicht Zufall, dass ich es draußen gelassen habe. Ja, es ist so, ich glaube, wir haben sehr eindrucksvoll die Bilder zuerst von der dermatologischen Seite gesehen. Wenn man derartig massive Hautveränderung hat, ist logischerweise, dass man Beteiligung der peripheren Nerven hat. Das ist eigentlich ziemlich klar. Ja, ob das ein wirklich eigenständiges Krankheitsbild ist, ist ja von Walter Pfister unter anderem in München beschrieben. Da würde ich einmal Fragezeichen machen. Also ich würde jetzt einmal so sagen, in dieser Phase, wo wir diese Patienten sehen, eben dieser akuten Neuroborreliose spielt de facto keine Rolle in der Differentialdiagnose einer Polyneuropathie, kann es eine gewisse Rolle spielen, wobei dann die etiologische Kopplung, und genau dort liegt der Fehler, den man in Amerika gemacht hat, dass man das schlicht und einfach an einen, also man hat gesagt, 60-Jähriger plus Neuropathie plus IgG-Antikörper ist gleich eine Polyneuropathie. Das ist aber wahrscheinlich Unsinn, weil wir wissen ja, dass in Alter zum Beispiel schlicht und einfach Neuropathien zunehmen. Die haben aber keinen Grund, sozusagen sind eigentlich Teil des physiologischen Alterungsprozesses. Also da würde ich immer sehr, sehr vorsichtig sein bei dieser Zuordnung.
Danke, ja, kann ich nur voll übereinstimmen. Ein großes Problem. Noch Fragen vom Auditorium? Dann für die Neurologie bedanke ich mich bei den Sprechern von der Dermatologie und von der Neurologie und gebe das Schlusswort an Frau Professor Volz. Danke vielmals.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei allen Referenten. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, dass es auch für alle anderen so ein lehrreicher Abend war. Ich glaube, dass diese Art von interdisziplinärer Fortbildung auch ganz, ganz wichtig ist. Und in diesem Zusammenhang dir, lieber Wolfgang, noch einmal auch ganz herzlichen Dank für die Vorbereitung, die immer, wie immer, sehr spannend und sehr anregend war. Und ja, ich hoffe, wir können diese Linie fortsetzen. Also vielen Dank an alle. Wir haben, glaube ich, eine Punktlandung mit 21 Uhr geschafft. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend.
Danke, Trixi.